Wir versammeln uns heute unter dem Kreuz Jesu. Und wir freuen uns, dass uns hier das Leben geschenkt wird. Christus ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir wollen das Lied vom großen Schmerzensmann singen, 66. Wir singen die Verse 1 bis 4, 66. Wir wollen beten. Wir blicken auf dich, Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Und wir wissen, wie viel es dich gekostet hat, damit wir erlöst sind. Herr, vergib uns unsere Trägheit, unsere Oberflächlichkeit, mit der wir über so viele Schäden unseres Lebens so oft hinweggehen. Und wir können dir nur bewegt danken, dass du uns seit vielen Jahren nachgegangen bist, uns gesucht hast in deiner Liebe. Und dass du damals in deinem Leiden und Sterben auch an uns gedacht hast, als du riefst, es ist vollbracht. Jetzt gib doch, dass wir wach werden, dass wir deine Liebe erkennen und dass deine Liebe uns bewegen kann, dir ganz von Herzen zu dienen. Dass du unser Leben, unseren Leib und alles, was wir tun, verändern kannst. Und dass wir Menschen deines Wohlgefallens werden. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, alles sagen, was uns bedrückt und belastet. Und bei dir ablegen in der Stille. Wir danken dir, dass dein Blut uns rein macht von aller Sünde. Amen. Wir hören den Chor. Wir lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, von Vers 5 ab. Wir haben jetzt in diesen Tagen so oft in die Bibel hineingeblickt, auch bei unserer Bibelwoche, und immer wieder entdeckt, die Geschichte des Leidens Jesu ist eine Freudenbotschaft der Welterlösung. Und auch hier in diesem Abschnitt fällt der Blick auf die kommende Weltherrschaft Jesu Christi. In der Offenbarung wird er immer geschildert, in der ganzen Größe der Weltenherrscher Christus, mit den Wundmalen, das Lamm, das geschlachtet ist. Das höchste Ehrenzeichen Jesu. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie dieses Anbetungslied, das gerade der Chor gesungen hat, wollen wir jetzt auch ein Anbetungslied des Gekreuzigten singen. O Haupt voll Blut und Wunden, 63, die Verse 1 und dann 3 und 4. 63, 1, 3 und 4.
Thank you.
Wir lesen in der Passionsgeschichte nach dem Johannesevangelium, Kapitel 19, und da ist es im 16. Vers, das Ende. Sie nahmen aber Jesus, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Messias oder König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das war ein richtiger Bürokrat, nicht? Der hat gewusst, wie man Geschäfte erledigt, Pilatus. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Die wird uns am Ostermorgen noch beschäftigen, die Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Am Ende dieses Jahrtausends, in dem wir leben, bewegen uns ja viele Nöte. Aber wenn Sie mich fragen, was wohl die schlimmste Not ist, am Ende dieses Jahrtausends, ich zögere nicht einen Augenblick. Man möchte sagen, die meisten Menschen haben Gott verloren. Sie können viele fragen. Die werden sehr unsicher und sagen: Wir wissen nicht mal, ob es einen Gott gibt. Und wir wissen nicht einmal, wo wir ihn suchen sollten. Obwohl sie nicht leugnen können, dass sie heimlich eine Sehnsucht nach Gott haben. Das sitzt ganz tief in uns. Und oft kommt der Schrei heraus: Wo ist denn Gott? Wo finde ich ihn denn? Und dann fragt man nach den Rätseln des Lebens. Ja, tatsächlich, die vielen Schwierigkeiten unseres Lebens werden darum so schlimm und so untragbar schwer, wenn man Gott verloren hat, wenn man am Grab steht oder wenn man erfährt vom Arzt, dass die Krankheit nicht mehr geheilt werden kann, oder wenn man schwere Enttäuschungen erlebt, oder wenn man mit seinen Krisen nicht mehr fertig wird, oder wenn man selbst wachen Auges seinem eigenen Sterben entgegengeht. Das ist nimmer zu bewältigen, wenn man Gott nicht kennt. Jetzt können Sie viele Leute fragen, und das ist bezeichnend für unsere Zeit heute. Niemand kann Ihnen eine Auskunft geben. Fragen Sie die Philosophen. Keiner weiß, was genau ist. Fragen Sie die Künstler. Lesen Sie die Romane. Gucken Sie ins Fernsehen. Sie können schauen, wo Sie wollen. Alle sind sich unsicher. Sie können nur mit Ihnen Fragen erörtern oder Zweifel bedenken, aber keiner kann Ihnen eine Antwort geben. Darum nehmen wir heute Morgen die Bibel in die Hand. Das Wort Gottes. Und man kann Gott nur finden über seinem Wort. Gott redet zu ihnen durch sein Wort. Und es ist wahr und gewiss, was er spricht. Probieren Sie es. Suchen Sie Gott über seinem Wort, in der Stille, über Ihren Lebensrätseln. Sie werden auf einmal merken, sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. So ist es Jahrhunderten vor uns, Generationen vor uns allen gegangen. Und so geht es heute vielen Menschen, die beglückt sagen, wir haben es gefunden, wir haben es entdeckt, wir haben ihn, den Herrn entdeckt in seiner Liebe. Das ist wirklich wahr, Gott hat sie geschaffen. Gott hat sie gewollt, ihr Leben gewollt. Gott sucht sie. In der berühmten Karfreitagspredigt, die einst Ludwig Hofacker gehalten hat, hat er damals so begonnen, ich sage das jetzt mit meinen Worten, dass er gesagt hat, dass Gott die Welt geschaffen hat, das war eigentlich gar nichts Besonderes. Da hat Gott nur gesprochen, der Befehl, und dann war die ganze Welt in ihrer Weite geschaffen. So groß ist Gott. Und die Auferstehung, sagt Hofacker, ach, das war doch klar. Wie soll der Tod auch den Fürsten des Lebens halten können? Er musste ja auferstehen. Das ist ganz einfach. Aber eins, mit dem wird man nie fertig. Er sagt, da werden wir noch in Ewigkeit darüber nachsinnen und es nicht verstehen. Das ist zu wunderbar und zu groß, dass sich der ewige Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, sich herunterbeugt und die ganze schreckliche Not dieser zerrissenen Welt, dieses Leiden, dieses Unrecht, die Gemeinheit und die Bosheit auf sich nimmt und mit seinem Leib trägt und dafür in den Tod geht. Das ist so ungeheuer und so groß. In den letzten Tagen, wenn man als Radio gehört hat, da hört man ja immer nur eine Nachricht vom Rinderwahnsinn. Es bewegt die Menschen. Ich habe so ein bisschen, jetzt verzeihen Sie in meinem Übermut, ich kenne ja in der Welt Millionen Menschen, die nie im Leben Fleisch essen können. Ich habe gedacht, wenn man nur diese Hunderttausende von Rinder so jeder afrikanischen Familie so ein Rind schenken würde, bevor man das alles verbrennt. Ich glaube, viele Menschen auf der Welt, die würden das Risiko gern übernehmen. Aber dann meint einer, ich nehme jetzt vielleicht die Infektion, würde ich verharmlosen. Ich weiß, das haben ja die Fachleute längst gesagt, wie gefährlich das ist. So ein Virus. Ich möchte ja auch nicht rumhüpfen wie so ein verrücktes Rind am Ende meines Lebens, nicht? Also, das ist furchtbar, was so ein Virus ansteckt. Jetzt werden Hunderttausende von Rinder geschlachtet. Wir sind ja so sensibel, wenn es um unseren Leib geht. Warum sind wir immer so furchtbar oberflächlich, wenn es um den einen Virus geht, der jede Ehe fast zerstört, der das Zusammenleben unter Menschen zur Hölle macht, der das Menschenantlitz verdunkelt in grausame Taten hinein, der aus uns Menschen, und gucken Sie doch ein Kind an, wenn es geboren wird, was kommt aus dem Menschenleben alles am Ende für böse Sachen raus? Die eine Not, unsere Gottesferne, das ist der Virus, der unsere Welt zerstört. Und Gott hat von Anfang an immer die eine Not genannt, als die große Not unseres Lebens, die er bekämpfen will und die er bekämpfen muss. Gott will durch die Gottesferne unseres Lebens durchdringen und sucht uns in seiner Liebe und möchte uns finden und suchen. Und das wird dort beschrieben, wie Jesus den Weg hinausgeht zum Kreuz. Zuerst möchte ich das dick unterstreichen, was der Pilatus auf das Täfelchen schreiben lässt. Der König. Der König der Schmerzen. Es ist ja grauenhaft, was da geschieht. Es ist im ganzen Altertum nur einmal eine Hinrichtung, eine Kreuzigung beschrieben worden, mit all ihren ganzen Gemeinheiten. Das war, als Jesus starb. Und man hat Mühe, das wirklich so ganz auf sich wirken zu lassen. Wie sie diesen wehrlosen Hingerichteten noch schmähen, wie sie ihn verhöhnen, wie sie ihn verlachen. Und das tut uns richtig weh, weil wir ja mitfühlen können. Manche von ihnen, die haben auch in ihrem Leben viel, viel Schweres erlitten. Und das darf auch in diesem Augenblick aufwachen, damit wir mitempfinden können, was das alles ist. Und sie nahmen ihn und sie pressen ihn. Vielleicht war jemand von ihnen einmal in der Gefangenschaft des Krieges oder wurde vergewaltigt oder irgendwo sagt, ich kann das mitfühlen, wie das ist. Und bei Jesus war es noch viel furchtbarer. Aber das ist nicht alles von diesem Kreuzes geschehen. Da steht ja da am Anfang dran im Vers 16, und sie nahmen ihn, das ist Gerichtssprache, die Gerichtsdiener packen ihn, die Vollstreckungsbeamten packen ihn. Wir reden ja von der Passion, dem, was Jesus erleidet, was ihm angetan wird. Und dann wird fortgeführt, und er trug sein Kreuz. Also da will der Evangelist sagen, Jesus hat nicht bloß das erlitten, sondern er hat das absichtlich, ja, trotz allem, was geschehen ist, freiwillig auf sich genommen. Er nahm den Kreuzesbalken und sagt ja, und Sie wissen es ja aus der Gethsemane-Geschichte, wie Jesus gerungen hat mit dem Vater. War das Jesus selber nicht klar? Also ich dachte in diesen Passionstagen mal beim Hören der Bibelwoche drüben, Sie brauchen nicht grübeln, wie Sie das Geheimnis des Todes Jesu verstehen wollen, wenn Jesus selber lange gebraucht hat, bis er beim Vater begriffen hat, es muss sein. Es gibt keine andere Lösung. Durch diese schreckliche Gottesferne, durch diese Not der Verstrickung in Schuld und Sünde, kann kein Mensch zu Gott vordringen. Da gibt es keine Erlösung. Und darum nimmt er das auf sich und sagt zum Vater, ja, ich möchte es tragen, ich möchte das auf mich nehmen. Und da standen viele Menschen um das Kreuz und sie schüttelten den Kopf. Also ich wäre auch dabei gestanden. Ist Ihnen noch nie fast über die Lippen gekommen, dass Sie sagen, ja, aber bitte. Wenn ein Gott im Himmel ist, warum lässt er denn sowas zu? Wenn das ein Gott der Liebe ist, kann er doch seinen Sohn nicht so leiden lassen. Und wenn Jesus alle Macht hat, dann soll er doch ein Wunder tun. Und dass Jesus sich erniedrigt und sich drunter beugt, bis in diese unheimliche Tiefe meiner Schuld und alles auf sich nimmt, das ist so furchtbar und doch so wunderbar. Er ist der König der Schmerzen, weil er mein König sein will, mein Herr, der in meinem Leben wunderbar wirkt, den Sie heute finden können, der Sie führt, der gute Hirte, der bei Ihnen steht, nicht bloß in Ihrer Sterbestunde, den Sie anrufen können, der sich um Sie kümmert und der die Dornenkrone trägt als ein Zeichen, dass er für solche Leute wie uns, für solche Menschen, die eine Menge von Schuld täglich dem Herrn nur darbringen können, gestorben ist. Vor ein paar Monaten hat es uns ja ganz arg bewegt, dass da eine Familie im schönen Bayernland war, die das nicht ertragen hat, dass man ein Kruzifix aufhängt. Also ich würde sagen, hängen wir es ab. Es ist auch nicht nötig, dass wir Leute provozieren. Es Ist doch genug, dass wir viel Schmutz angucken müssen, wenn wir am Kiosk vorbeigehen oder manchmal an den Reklametafeln. Man muss ja an der Welt manches angucken. Aber es gibt Leute, die ärgern sich am gekreuzigten Jesus. Sollen sie doch. Wir wollen sie nicht provozieren. Mich ärgert das auch nicht, ob das mit dem Symbol und dem Kreuzeszeichen so wichtig ist. Viel schlimmer ist mir, dass viele Christen nur noch als Symbol das nehmen und ganz vergessen haben. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich für meine Schuld zu Tode geblutet. Und das ist seine wunderbare Liebe. Ich weiß nicht, ob jeder, der ein Kreuz sich um den Hals hängt von den lieben Damen, dran denkt. Das erinnert mich an den Fluch, den Jesus für mein Todesleben getragen hat. Und ich leide darunter, wie oft auch in den Kirchen das Kreuz Jesu umgedeutet wird. Und er wird so gemacht, wie wenn es heute ein Heldengedenktag wäre oder ein Volkstrauertag, wo auch schon ein paar Kreuze aufgestellt sind. Oder wie das Kreuz, das am Straßenrand erinnert an die Unfalltoten. Oder dass manche sogar einen armen Indio ans Kreuz hinhängen und sagen, das ist der moderne Christus. Nein, der erlöst mich nicht. Das ist das Wunder, der da am Kreuz hängt, ist der König, mein König und Herr. Der Messias Jesus, der kommen wird, die Welt zu richten. Und ich will ihn anbeten und ich will ihn preisen und will mich freuen an seiner Macht und Größe. Es gab einen ganz berühmten Evangelisten, der war noch toller als Billy Graham. Der hieß Paulus. Der hat mit Freidenkern disputiert und mit Philosophen und mit Zweiflern. Und da hat er festgestellt, das Wort vom Kreuz, Predigen übers Kreuz ist für viele Leute nichts als Quatsch. Und für andere wirkt das wie eine ganz dumme, ärgerliche Geschichte. Denen aber, die gerettet werden, wird es zu einer Gotteskraft. Wird ihnen das Kreuz Jesu zu einer Kraft, die sie täglich fröhlich macht, stark macht, aufrichtet, ermutigt. Ich weiß, dass Gott bei mir ist, der König der Schmerzen, der sein Leben für mich gelassen hat. Etwas anderes will ich dort noch unterstreichen. Wir haben schon oft über diesen Abschnitt gepredigt, dann haben wir über die Jesusworte im Kreuz gesprochen, wir haben andere Dinge herausgegriffen. Was ich heute herausgreifen will, ist, wie wunderbar die Bibel ist. Ich will mit niemandem streiten. Ich kenne die Verächter der Bibel gut. Ich kenne auch Leute, die über die Bibel allerhand lose Sprüche machen. Sie brauchen das einmal probieren und testen Sie mal. Alle Leute, die über die Bibel schlecht reden, kennen die Bibel gar nicht. Sie kennen sie gar nicht, deshalb reden sie auch so schlecht. Wer die Bibel wirklich kennt, weiß um das Wunderbare des Gotteswortes. Und dann sind sie bewegt und ergriffen und sie werden oft ganz erfüllt sein von einem Wort, das so groß ist, dass es alles aufwiegt, was sie bedrückt und belastet. Und da wird erzählt, jetzt hier in der Passionsgeschichte, es haben die Evangelisten irgendwie erst später richtig entdeckt. Sie sind wahrscheinlich erst draufgestoßen, so wie Jesus auch mal gesagt hat, wer es liest, der merke darauf. Da merken, ach genau so buchstäblich hat sich alles erfüllt. Also wir wären ja großzügig, hätten es Gott auch erlaubt, dass es ein bisschen so frei interpretiert erfüllt. Aber Gott legt so einen großen Wert darauf, um unseretwillen, dass er sagt, dass er sein Wort bis ins kleinste Detail hinein erfüllt. Das werden Sie erleben. Sie können sich darauf verlassen. Das ist so wunderbar, dass uns Gott zu unserem Heil das Wort gegeben hat. Das ist doch nicht von mir erfunden. So hat es doch Gott uns gegeben. Und wenn er uns sein Wort gibt, dann will er uns nichts Ungewisses geben, sondern etwas ganz Gewisses im Leben und im Sterben. Selbst bis in diese Kleinigkeit, das war die Unterwäsche von Jesus, dieser Ruck. Also man will kaum drüber reden. Und dann würfeln die und später sagen, das gibt's doch nicht, dass das im Psalm 22 drin steht. Und als Jesus Durst hat, ist eigentlich ungewöhnlich. Jesus hat ja so viel Durst ertragen können, als er bei der Frau in Samaria am Brunnenrand saß. wo er nicht einmal Speise wollte. Warum ruft er denn? Ach, damit die Schrift erfüllt wird. Die Schrift muss erfüllt werden. Und auf einmal merken wir, das ist ein ganz langer Heilsplan. Wir haben es jetzt auch in diesen Tagen der Passionswoche noch einmal gehört. Ich will es Ihnen klar machen. Seit der Erschaffung der Welt bekümmert das Gott. Uns lässt das sehr kalt. Wir haben noch Jahre zubringen können und haben uns um die Schuld unseres Lebens nicht bekümmert. Man kann sogar bis in seine Todesstunde frech reinleben und sagen, ich bin recht, ich mache mir nichts draus, alle Menschen sind schlecht, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und Gott bekümmert sich, wie er die Last meines Lebens trägt. Und er sendet seinen Sohn und dann sind all die großen Worte da, schon wie der Prophet Jesaja ruft, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Schon mit der Geburt Jesu, als Jesus in Bethlehem im Stall geboren wird und in der Krippe liegt, damit Menschen merken, in deiner Niedrigkeit sucht dich Gott in deiner Gottesferne. Ich darf es Ihnen einfach heute zurufen. So wie es das Wort Gottes tut, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Sie sagen, ist das wirklich wahr, wo mein Leben so viel ungeklärte Rätsel hat? Ja, weil die Wundmale Jesu es Ihnen bezeugen, dass er Sie tragen will und für Sie sein Leben lässt. Noch ein letztes. Es ist vollbracht. Das ist schrecklich, die Atemnot der Gekreuzigten. Ich will es Ihnen gar nicht beschreiben. Die Gekreuzigten sind alle erstickt. Wenn Sie sich das vorstellen, wie Jesus in den letzten Atemzügen es für uns, er kann immer schreien, aber sagt, spricht, damit wir es wissen, es ist vollbracht. Das hat er gesagt. Es ist vollendet. Es ist ans Ziel gebracht, dieser göttliche Heilsplan ist ans Ende gekommen. Gar nichts mehr muss von Ihnen dazugefügt werden. Es ist nicht gesagt, das gilt für die, die jetzt wenigstens ein paar Tage ziemlich fehlerfrei leben oder für die, die es ernst meinen. Lukas hat uns das ja noch erzählt von dem einen Kriminellen, der neben Jesus hängt, den Mörder, der es packt und gerettet wird. Es ist vollbracht, eine Erlösung ist da. Das, was die Christen in die Welt hineinrufen müssen, ist die eine Botschaft. Es gibt eine Erlösung, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Ewigkeit und es gibt Befreiung und man kann zu Gott finden heute. Was muss ich denn tun? Gar nichts anderes als diese Versöhnung ergreifen. Aber das wird manchmal auch vergessen. Ich habe manchmal Sorge, dass das vielleicht versäumt wird, aber es ist alles vollbracht. Dann geht man nach Hause, wie wenn man sagt, das Parlament in Bonn hat was beschlossen. Na gut, dann wird es im Amtsblatt veröffentlicht, dann wird das ja so in Geltung sein. Ich muss es ergreifen und der Apostel Paulus hat gesagt, jetzt lasst euch versöhnen mit Gott. Hast du diese Erlösung ergriffen? Hast du die ausgestreckte Hand Jesu ergriffen? Für dein Leben hast du Gott gefunden heute? Jetzt habe ich natürlich, wie ich es gerne tue, in meinem Forschersinn gesucht. Und es hat mich interessiert, wie war denn das in den vielen Missionsgebieten, dort wo die anderen Religionen sind, der Islam und der Buddhismus. Wie haben denn die Missionare das gemacht? Was haben sie denn von Jesus gepredigt? Man kann ja auch mit Leuten über Gott reden und so, du musst Gott lieben und vertrauen. Was interessant, die Missionare wussten alle, zum Glauben kommt man nur über die Kreuzesgeschichte. Also das sage ich Ihnen nochmal, Sie finden anders Gott nicht als über die Kreuzesgeschichte. Sie können alles andere studieren in der Bibel, Schöpfungsgeschichte und Weltende, zum Glauben kommen Sie nur über die Kreuzesgeschichte. Das ist der Angelpunkt und der Drehpunkt, wie Ludwig Hofacker gesagt hat. Das Geheimnis, wo ich Gottes Liebe an sich greifen kann. Aber interessant, wie alle Missionare die gleiche Erfahrung gemacht haben, die Sie auch machen. Wenn Sie heute Mittag mit anderen Menschen reden, nämlich, das lässt die Leute kalt. Die Leute sagen, das ist eine dumme Geschichte. Das hat so Paulus auch erlebt. Das ist doch Quatsch. Warum hat Gott seinen Sohn so sterben lassen? Das ist nur ein schöner Gott. In allen Missionsländern war es so. Da war ein Missionar, der ist nach Java ausgereist und er war ganz erfüllt und hat gesagt, ich erzähle den Leuten die Geschichte vom verlorenen Sohn. Nach Jahren ist er heimgereist und hat gesagt, es hat keinen Menschen bewegt. Es hat ihn bewegt, aber die Menschen nicht. Ja, was machen wir jetzt? So war es doch bei Ihnen auch. Wir haben ein hartes Herz und wir haben eine Eigenart, immer das Falsche zu hören. Als die ersten Missionare zu den Eskimo kamen, da war der Däne Hans Egede der Erste. Es war furchtbar, was sie durchgemacht haben, durchlitten haben. Die Frau Egede hat die Eskimos gepflegt in ihren Krankheiten. Sie ist drüber gestorben. Egede selber wurde krank. Und dann kam ein Herrnhuter Missionar weg und ist dorthin gegangen und hat einfach weitergemacht nach vielen Jahren. Der Beck erzählte, es war wunderbar, ich lese eines Abends in einem Igloo die Geschichte von Gethsemane und zum ersten Mal waren Eskimo, dem laufen die Tränen runter, bewegt, ist das wahr? Hat Gott uns so lieb? Und der Missionar Beck sagte, jetzt war der Durchbruch da. Wenn es um eine Erneuerung unserer Christenheit heute geht, unseres Gemeindelebens, unseres Glaubenslebens, nur das eine ist Not, dass wir erkennen, was Jesus uns in seinem Leiden und Sterben gibt. Wie er uns lieb hat, wie er alle Schuld ihres Lebens getragen, alles, was sich angehäuft hat, wie er ihnen heute Frieden gibt und wie er sie ganz fest fasst, das können Sie nur am Kreuz sehen, wie sie nichts mehr aus seiner Hand reißen kann. Amen. Und nun singen wir vom Lied 63, O Haupt voll Blut und Wunden, den Vers 6 und dann die beiden, letzten 9 und 10, vom Lied 63, 6 und dann 9 und 10. Wir wollen beten. Jesus Christus, du Lamm Gottes, du hast auch unsere Schuld getragen. Das, was wir absichtlich gegen dein Wort getan haben und was wir unabsichtlich getan haben, die Dinge, die uns bewusst sind und die unbewussten. Und wir danken dir, dass du eine so wunderbare, vollkommene Erlösung geschaffen hast, dass alles, was wir unter dein Kreuz legen, weggetan ist für immer, dass es nie mehr zur Sprache kommt, sondern des Meerestiefe versenkt ist. Herr, hilf uns jetzt zum Frieden unter deinem Kreuz und zur Freude, dass wir dich als König und Herrn auch für unser Leben annehmen. Und dass wir im Gehorsam gegen dich auch unser Kreuz tragen. Du führst auch manche von uns den Passionsweg. Und da wollen wir deine Stärkung und deine Ermutigung erfahren. Und dir danken, dass es zum Siegesweg wird, weil du nichts auflegst, was zu schwer ist, als dass wir es tragen könnten. Wir wollen jetzt auch besonders für alle bitten, die leiden, die krank sind, die verzagt sind und im Leben keinen Mut mehr haben. Wir bitten dich, auch in den ganzen Krisengebieten der Welt, stärke deine Gemeinde, dass sie dein herrliches Evangelium hineinrufen kann. Und dann bitten wir für unser Volk, auch für unsere Stadt, auch für die Menschen, die uns ganz besonders wichtig sind, in der Nachbarschaft und in der Familie. Du selbst musst die Augen öffnen für dein Evangelium, dass sie dich erkennen können. Erwecke du deine Gemeinde, auch das Zeugnis, das verkündigt wird, die Predigt deines Wortes, dass es Menschen wieder erweckt und zum Glauben führt. Gib du neues Leben, du hast unser Land so gesegnet in Jahrhunderten. Gib doch heute wieder Aufbrüche des Glaubens, dass du deine Gemeinde sammeln kannst, aus allen Nationen und Völkern und Sprachen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 66 noch die beiden letzten Verse 5 und 6, 66. Auf Ihren Plätzen liegt der neue Übersichtenzettel über unsere Veranstaltungen. Wer jetzt keinen hat, nehmen Sie ihn bitte mit. Das ist jetzt der Weise, damit Sie informiert sind. Wir haben die Ostergottesdienste noch auf dem Alten. Der liegt hinten noch aus für die, die ihn noch nicht haben. Nehmen Sie mit, weil an Ostern auch die Gottesdienste ein wenig anders sind. Zweiten Feiertag und so weiter. Ich möchte Sie noch auf eins besonders hinweisen. Wir freuen uns, dass wir noch diesen Monat den Besuch eines Ehepaars aus Tel Aviv haben. Die Frau ist Sopranistin an der Oper in Tel Aviv. Sie ist Jüdin mit ihrem Mann, der Jude ist, und sie singen Lieder, wie es die Christen der Juden gerne sagen, wir sind messianische Juden. Wir glauben an Jesus als den Messiaskönig, sind christusgläubige Juden. Die brennen, Jesus zu bezeugen. Da liegen hinten auch gelbe Zettel, die auf dieses Konzert hinweisen. Das steht aber auch in dem weißen Notizenzettel. Es ist mir bloß wichtig, dass es auch in Ihrem Umkreis alle die erfahren, die daran interessiert sind. Sie kommen aus verschiedenen Gegenden unserer Stadt. Bitte machen Sie es auch dort bekannt, denn das ist schön, wenn wir diese besondere Gelegenheit haben, dass es auch in unserer Stadt bekannt wird. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Aktion Hoffnung für Osteuropa bestimmt. Und nun wollen wir uns unter den Segen des Gekreuzigten stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.